SWR 2 Leben.
Ich bringe mit Israel in Verbindung natürlich die Wärme, die Helligkeit, das Meer, das ich bis heute, ja, das ist eine lebenslange Verliebtheit, und unsere kleine Gärten, bei denen ich immer Schildkröten fing, so im Frühjahr. Und die Liebe zu den Schildkröten ist geblieben. Also ich halte mir selbst in Deutschland noch Schildkröten als älterer Mann. Ja, unser Hund, Tiere und Garten und irgendwie ein unbeschwerteres Leben, was ich als Kind genossen habe und was heute noch zum großen Teil trotz Kriege und Terror immer noch für Israel kennzeichnend ist.
Raphael Seligmann, Journalist und Schriftsteller. 1947 wurde er in Palästina geboren, kurz vor der Staatsgründung Israels.
Geboren wurde ich ganz nah an Meer. Meine Mutter hat mich schon als kleines Kind ans Meer gebracht. Dann sind wir später umgezogen nach Herzliya, aber das ist eine halbe Stunde vom Meer. Also ab Mai ging meine Mutter mit mir ans Meer, und das habe ich immer geliebt und liebe ich weiter.
1957 kehren die Eltern mit ihrem 10-jährigen Sohn nach Deutschland zurück. Raphael ist ein Einzelkind. Die Familie zieht nach München, das noch vom Krieg gezeichnet ist. Wohnraum ist extrem knapp.
Für mich war Deutschland zunächst aus ganz simplen Gründen ein Schock, ja. Statt in unserer Dreizimmerwohnung mit Garten lebten wir in einem Pensionszimmer, in einem Zimmer und später auch zu Untermieter in einem Zimmer, das erste Jahr. Vor allem konnte ich nicht schreiben und lesen. Also ich verstand die deutsche Sprache, mit der ich gemeinsam mit Hebräisch aufgewachsen bin. Ich kam in die vierte Klasse und konnte nicht schreiben und lesen. Das war furchtbar. In Israel ist man darauf eingerichtet. Da kommen ständig Zuwanderer, in meiner Kindheit noch viel mehr als heute. Und da gehen die anderen und helfen ihm oder ihr. Und das war hier, ich war ein Fremder, und plötzlich war ich auch Jude. Der Lehrer begann sich über Juden lustig zu machen. Also es war schwierig.
Dass er in Deutschland in der Schule Schwierigkeiten haben würde, nicht nur wegen der fehlenden Lese- und Schreibkenntnisse, darüber hatten sich die Eltern keine Gedanken gemacht. Sie hatten ganz andere Sorgen.
Das Entscheidende war damals, wieder ein Einkommen zu erlangen. Und das ging in Israel nicht, eben weil mein Vater keine Anstellung fand. Und es ging primär darum, Geld genug zu verdienen, um sich am Leben zu halten. Ob das Kind jetzt Deutsch schreiben und lesen kann, da wird es schon lernen.
Doch warum überhaupt sind die Eltern nach Deutschland zurückgekehrt? Ausgerechnet in das Land der Täter. In die Gesellschaft, die die Familie des Vaters ins Exil getrieben und große Teile der Familie der Mutter ermordet hatte. Warum sind sie damals nicht in dem noch jungen Staat Israel geblieben?
Mein Vater hat kaum die Landessprache beherrscht. Es gab ja dort den Witz, wie lange lernt ein deutscher Jude, ein deutscher Einwanderer Hebräisch, bis er die Jerusalem Post lesen kann. Also er konnte dann einigermaßen Englisch, aber die Landessprache zu lernen war in den ersten Jahren auch nicht notwendig. Man kam mit Deutsch, mit Jiddisch gut zurecht. Das änderte sich nach der Errichtung des Staates 1948. In Israel musste man auch Hebräisch können. Und das fehlte ihm.
Der Mutter wiederum machte das Klima zu schaffen.
Also meine Mutter kam mit der Mentalität in Israel klar. Sie hat Ivrit, das Hebräische, gelernt. Sie kam aber mit dem klimatischen Bedingungen, wortwörtlich nicht zurecht, mit der hohen Luftfeuchtigkeit, mit der Hitze. Das hat sie gesundheitlich stark beeinträchtigt. Sie hat dann eine Amöbenruhr bekommen und die von Jahr zu Jahr schlimmer wurde. Mein Vater dagegen als Sportler kam mit den Wetterbedingungen in Israel hervorragend zurecht, arbeitete auch fleißig, aber mit der Pioniermentalität, Tatsachen zu schaffen, nicht allzu große Rücksicht zu nehmen, Vorschriften sind dazu da, dass man sie überwindet, das hat ihm als Deutschen, der immer nach Regeln und Vorschriften guckte, damit ist er, mein Vater, nicht zurechtgekommen.
Als Ludwig Seligmann, der Vater, 1934 mit seinem Bruder aus Nazi-Deutschland floh, war er noch voller Hoffnung, sich in Palästina ein neues Leben aufbauen zu können. Er erarbeitet sich erfolgreich eine Position in einer Textilfabrik und kann so die Eltern und die anderen Geschwister vor dem sicheren Tod aus Deutschland retten. Doch nach anfänglichen Erfolgen türmen sich die Probleme. Seine Ehefrau Hanna, die beiden hatten 1940 geheiratet, ist die pragmatischere von beiden. Ihre Tatkraft rettet die Familie vor dem finanziellen Ruin. Aber bei Ludwig Seligmann wird die Sehnsucht, nach Deutschland zurückzukehren, immer stärker.
Meine Mutter war keine Träumerin. Sie war eine kühle Realistin, aber sie mochte nicht unter den Mördern ihrer Geschwister, ihrer Familie, ihres Volkes leben. Damit stand sie im Judentum in der ganzen Welt nicht allein da, auch in Israel. Ihre ganze weitere Familie lebte in Israel. Die Familie meines Vaters lebte in Israel.
Obwohl in der Verwandtschaft niemand die Rückkehrpläne gutheißt, gibt es keinen, der dem Paar unterstützend unter die Arme greift.
Keiner hat einen Finger gerührt, um unsere Familie in Israel zu halten. Also mein Vater hat als jüngerer Mann seine Eltern und Geschwister nach Palästina geholt und dadurch vor dem Tod gerettet. Aber als er dann 25 Jahre später materiell gescheitert war, geschäftlich gescheitert war, haben ihm seine Geschwister nicht geholfen und die Verwandten meiner Mutter auch nicht.
Diese Enttäuschung habe der Vater nie überwunden, so Raphael Seligmann. Deshalb sei er nach seiner Rückkehr nach Deutschland auch nie wieder nach Israel gereist.
Mein Vater hat sich nie nach Israel zurückgesehnt. Das Einzige, was ihn nach Israel noch gezogen hat, war seine Mutter, Clara, die Anfang der 60er Jahre starb. Und mein Vater hat Israel nie besucht, im Gegensatz zu meiner Mutter. Er hat sich hier in Deutschland mit der Kultur sehr wohl gefühlt, war im Kulturleben, im Gesellschaftsleben, er konnte die Sprache, verstand die Literatur, die Musik. Also er war ein echter Jecke, ein deutscher Jude, den es wieder in seine deutsche Heimat zog.
Hanna hat schließlich ein Einsehen, dass ihr Mann die Familie in Israel nicht wird ernähren können. Sie erklärt sich mit der Rückkehr einverstanden. Und das, obwohl beide nicht mehr die Jüngsten sind. Als die Seligmanns nach fast 25 Jahren Exil nach Bayern zurückkehren, sind Hanna und Ludwig um die 50.
Mein Vater hat es unwiderstehlich nach Ichenhausen gezogen. Ich glaube, nach 6 Wochen bekam er eine Rückkehrprämie. Das war damals so, wenn man als Deutscher wieder in die Heimat zurückkehrte, bekam man eine Rückkehrprämie. Und sobald er diese 6.000 Mark hatte, kaufte er sich einen Volkswagen und die erste Fahrt ging natürlich nach Ichenhausen, ganz selbstverständlich.
Der Ort Ichenhausen liegt zwischen Ulm und Augsburg in Bayerisch-Schwaben. In Ludwigs Elternhaus wohnen Fremde, die jüdische Gemeinde ist ausgelöscht, die Synagoge eine Lagerhalle, der Friedhof, auf dem alle Vorfahren der Seligmanns begraben sind, verwahrlost. Ludwig will trotzdem nicht aufgeben und wieder anknüpfen an das Leben, das er vor dem Krieg geführt hat. Er setzt sich über die Proteste seiner Frau Hanna hinweg und fährt von München aus mit dem Auto wie früher über die Dörfer, um als selbstständiger Händler Textilien an die Bauern in Bayerisch-Schwaben zu verkaufen. Doch er stößt auf Ablehnung und Feindseligkeit. Raphael Seligmann erinnert sich an viele Streitigkeiten unter den Eltern. Immer wieder habe die Mutter dem Vater vorgeworfen, sie nach Deutschland gebracht zu haben, ins Naziland.
Naziland, ja, deren Menschen ihre Familie zum großen Teil ermordet haben, also vor allem ihre Geschwister. Das hat sie meinem Vater vorgeworfen. Bei mir war es sehr einfach. Ich habe als Schüler versagt. Also ich war ein Schulversager, ein Träumer. In Israel war ich ein guter Schüler, hier war ich ein schlechter Schüler, weil mir die ganze Umgebung nicht gefallen hat. Und ich habe geträumt, ich habe meine Geschichten erfunden und ja, so begann meine Karriere als Schriftsteller.
Raphael Seligmann hat später, nach seinem Studium der Geschichte, als Journalist, Publizist und Schriftsteller gearbeitet und mehrere Bücher geschrieben, Sachbücher und Romane. Sie alle beschäftigen sich mit dem, wie er es mal nannte, neurotischen deutsch-jüdisch-israelischen Verhältnis. Als Kind und Jugendlicher aber hat er zunächst große Mühe, sich im deutschen Bildungssystem zu behaupten, zumal in den 50er und 60er Jahren. Viele Lehrer der NS-Zeit sind noch immer im Schuldienst. Das Demütigen von Schülern gehört zur Alltagspraxis.
Ich habe die ersten 3 Schuljahre in Israel besucht. Es war viel autoritärer in Deutschland. In Israel wäre es vollkommen undenkbar gewesen, Kinder zu schlagen. Das war in München Ende der 50er Jahre durchaus legal, legitim. Auch der Ton, dieses ständige Aufstehen, Setzen. Wir hatten einen Türöffner, das muss man sich heute vorstellen. Das Gebrüll und Geschrei, nicht, dass die Lehrer in Israel alle Heilige waren, aber dieses Quälen von Schülern, was damals durchaus gängig war, also mit Schlagen, mit Beschimpfen, mit Nachsitzen, mit in die Ecke stellen, das war niederdrückend. Also gewaltsamen Antisemitismus habe ich nicht erlebt, aber eben einen offenen Antisemitismus, also man wurde als Jude beschimpft, also Saujud, das war auch so gängig, nicht nur auf dem Pausenhof, sondern auch später in der Lehre, Juden ins Gas und so weiter.
Er erzählt von einer verunglückten Klassenfahrt nach Dachau.
In den 60er Jahren ist Dachau als das ehemalige KZ als Gedenkstätte ausgebaut worden und da sollten alle Münchner Klassen hinfahren. Als meine Mutter das hörte, sagte sie, ich fahre mit. Das war mir ein bisschen unangenehm. Na, jedenfalls, wir machten diesen Rundgang, man kam auch durch die Gaskammer und irgendeiner machte in der Klasse einen Witz, ja, das ist erst nach dem Krieg gebaut worden, das war ja das Gerücht in München. Dann sagte ich, naja, wie so Hollywood-Kulissen. Alle lachten. Ja, weil man Angst hatte, weil es unangenehm war. Das war nichts Antisemitisches. Aber meine Mutter hat das mitgekriegt und hat das als Verrat meinerseits angenommen. Meine Geschwister sind vergast worden und du machst dich darüber lächerlich. Ich habe in keinster Weise über die Ermordung ihrer Geschwister gelacht, sondern das war so eine Übersprungshandlung, dass man lachte. Und meine Mutter machte mir eben ein schlechtes Gewissen. Und du machst dich zum Komplizen der Nazis und der Mörder und der Antisemiten. Und das hat mich über Jahre nicht schlafen lassen, weil ich kam mir als Helfer der Mörder vor.
Der Sohn hat Mühe, seine Identität zu finden. Mal ist er der Außenseiter, mal gibt er den Klassenclown. Er leidet unter der dominanten Mutter, den abwertenden Bemerkungen von Mitschülern und Lehrern und sehnt sich nach Israel.
Das bedeutete für mich das Ende von Unterdrückung, von Beschimpfung, von Außenseitertum, von einer autoritären Gesellschaft. Israel ist in meinen Augen damals ein Land der Freiheit gewesen.
Je älter er wird, desto mehr werden ihm die politischen Zusammenhänge und Widersprüche bewusst. Der Heranwachsende provoziert scharf und schont auch die Eltern nicht mit heftigen Vorwürfen.
Ich wollte diesen ganzen Nazi- und Antisemitismus unratlos werden und wollte nach Israel gehen. Das aber haben meine Eltern nicht erlaubt, vor allem meine Mutter nicht, weil sie wollte wenigstens ihr geliebtes Kind bei sich haben. Und ja, auf die Weise war ich verurteilt, hier zu bleiben.
Die Drohung, Deutschland zu verlassen und nach Israel zu gehen, war nicht nur Provokation seinen Eltern gegenüber. Israel bedeutete für ihn noch etwas anderes.
Ich wollte endlich nicht einer Minderheit angehören, beschimpft werden, weil ich Jude bin. Aber es kommt noch was anderes dazu. Das war die Sehnsucht nach dem Paradies der Kindheit. Wo wir einen kleinen Garten hatten, wo ich meine Schildkröten und später meinen Hund hatte. Das war das Idyll der Kindheit.
Und eine Möglichkeit, sich loszulösen von den Eltern. Denn erwachsen werden bedeutet auch, sich von den Eltern zu emanzipieren, auf Distanz zu gehen, sie zu kritisieren. Doch Pubertätskämpfe mit seinen jüdischen Eltern in Deutschland nach dem Holocaust, das scheint ihm undenkbar. In seinen Romanen retten sich seine Figuren aus diesem Dilemma mit Witz und Humor. Wenn es zum Beispiel um die Emanzipation von der Mutter geht, der typisch jiddischen Mamme, die sich rührend um ihr Kind kümmert und gleichzeitig jeden Bereich seines Lebens gnadenlos kontrolliert.
Später, als ich Freundinnen hatte, da wollte meine Mutter mit aller Kraft verhindern, dass ich eine Deutsche zur Freundin, zur Gefährtin hatte. Und das Erschreckende war, dass die Eltern meiner Freundin sagten, du hast einen Juden als Freund? Das ist ja Rassenschande. Und das war in den 70er Jahren, das war nicht mehr in den 50er Jahren.
Raphael Seligmann ist später doch noch nach Israel gegangen. Nicht zum Militär, sondern zum Studieren. Er heiratet eine Israelin mit libyschen Wurzeln und hat mit ihr zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.
Als ich ein Jahr in Israel studiert habe, habe ich sie kennengelernt und wir haben uns verstanden. Und das war so neben der erotischen Anziehung auch ja, Sehnsucht nach dem Paradies der Kindheit. Aber mir war ziemlich schnell klar, dass diese Ehe zwischen einer Ingenieurin und einem Journalisten und Schriftsteller, es gab auch andere Gründe, nicht halten würde. Wir haben heute wieder eine gute Beziehung.
Die zweite Ehefrau von Raphael Seligmann, Elisabeth, ist Protestantin. Die freiberufliche Lektorin und der Schriftsteller sitzen am langen, hölzernen Wohnzimmertisch in ihrer großen Berliner Altbauwohnung und blättern in einem Fotoalbum.
Was für ein entschlossener kleiner Kerl du warst. Ja, guck dich an. Ja. Toll.
Auf dem Wohnzimmertisch liegt außerdem ein mit Schreibmaschine geschriebenes Manuskript von etwa 100 Seiten. Das ist von Raphael Seligmanns Vater. 1907 geboren, beschreibt Ludwig Seligmann darin sein Leben in einer frommen jüdischen Familie auf dem Land in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts bis zur Flucht vor den Nazis. Ein seltenes Dokument der Zeitgeschichte, denn über das Landjudentum ist nur wenig überliefert.
Kurz nachdem wir uns kennenlernten, hat mein Mann mir die Aufzeichnungen seines Vaters über seine Kindheit und Jugend in Ichenhausen gezeigt und ich habe das gelesen und das hat mich nicht mehr losgelassen,
sagt Elisabeth Seligmann.
Als ich diese Zeilen las, war ich total verzaubert, weil es ihm in seinen Zeilen gelingt, eine wirklich untergegangene Welt zu zeichnen in einer sehr schönen, poetischen Sprache und mit einer ungeheuren Sinnesfreudigkeit, wirklich, weil es ganz offensichtlich die Schilderung eines großen Glücks, einer geborgenen Kindheit in der Familie, in der jüdischen Gemeinschaft, in der Gemeinde, in diesem schwäbischen Dorf war. Und das war der Alltag einer Familie in einer Kleinstadt, ein ganz besonderes jüdisches Leben auf dem Lande und eben nicht die Großen, die Reichen, die Begabten und die man sonst immer so, sondern ganz normale Leute, die ihren Alltag da bestritten hatten.
Diese Erinnerungen des Vaters waren mit ein Grund dafür, dass Raphael Seligmann sich noch einmal auf die Spuren seiner Eltern begeben hat. Entstanden ist daraus eine dreibändige Familienbiografie. Der dritte Band ist erst kürzlich erschienen mit dem Titel Raffi Judenbub. Er beginnt 1957 mit der Rückkehr der Seligmanns aus Israel und erzählt die Kindheit und Jugend Raphael Seligmanns und die Geschichte seiner Familie in der deutschen Nachkriegszeit. Im ersten Band der Familienbiografie lässt Raphael Seligmann den Vater aus seiner eigenen Perspektive berichten. Im zweiten Band kommt die Sicht von Mutter Hanna hinzu und im dritten Band kommen schließlich das Kind und der jugendliche Raphael selbst zu Wort, dem er damit eine gleichberechtigte Stimme gibt. Mehrere Jahre hat Raphael Seligmann an dieser Familiengeschichte gearbeitet. Im Verlauf dieses Prozesses hat er auch eine neue, andere Perspektive auf seine Eltern gewonnen.
Ich habe durch dieses Buch meine Mutter viel besser verstanden und mein Vater, was interessanterweise ist, sehe ich heute ein Stückchen strenger. Mein Vater, das musste ich merken, ist ein typischer Mann gewesen. Er arbeitete gern, aber er war nicht der Mann, der als eigenständiger Kaufmann bestehen konnte. Er hat sehr gern gegessen, auch als Diabetiker, was er nicht sollte. Er hat die Frauen geliebt, auch in der Ehe. Das war wenig verantwortungsbereit. Und meine Mutter war ein hochtraumatisierter Mensch, aber sie war eine liebende Mutter, hat auch unsere Familie, als mein Vater geschäftlich gescheitert war, zunächst in Israel, dann in Deutschland, war sie es, die ihn aus seiner geschäftlichen Not befreit hat, die ihm eine neue Arbeitsstelle in Deutschland beschafft hat und unsere Existenz gesichert hat und eine Abfindung für ihn erfochten hat. Da kam ich meiner Mutter stark näher.